Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt. Folge 0. Was ist eigentlich das Forschungsprojekt Diktaturerfahrung und Transformation? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendereihe hier bei Radio Frei. Mein Name ist Ulrike Oergang und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir hier im Studio. Zum einen Professor Dr. Christiane Kuller und zum anderen Marian Herzog. Und wir werden über ein auf der einen Seite faszinierendes und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen beunruhigendes Thema sprechen. Und zwar die sogenannten konspirativen Wohnungen des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz MFS, in der DDR. Guten Tag erstmal, Frau Kohler und Herr Herzog.
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo.
Frau Kohler, Sie sind ja seit 2013 Professorin für Neuere Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und unter anderem seit 2019 stellvertretende Sprecherin des Forschungsverbundes Diktaturerfahrung und Transformation. Können Sie uns zunächst ein wenig über diesen Forschungsverbund erzählen?
Der Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation ist ein interdisziplinäres Projekt, das aus 11 verschiedenen Teilprojekten besteht. Und unser Ziel ist es, die unterschiedlichen Facetten von Diktaturerfahrung in der DDR und deren Auswirkungen auf die Transformationsprozesse nach 1989 zu untersuchen. Wir sind ein Verbund, in dem HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, KirchenhistorikerInnen, PädagogInnen und DidaktikerInnen, aber auch Kunst- und LiteraturwissenschaftlerInnen eng zusammenarbeiten. Wir wollen ein möglichst umfassendes Bild zeichnen. Die Pointe besteht darin, dass wir DDR-Zeit und Transformationszeit gemeinsam in den Blick nehmen. Und 1990 ist dann eine Art Scharnier zwischen beiden Phasen, die aber gerade dadurch eng verbunden sind. Und die Projekte im Verbund reichen von den alltäglichen Erfahrungen der Menschen bis hin zur Aufarbeitung der Vergangenheit und Erinnerungskultur.
Das klingt ja jetzt erstmal nach einer sehr umfassenden und umfangreichen Forschungsarbeit. Können Sie uns noch ein Beispiel für ein anderes Projekt im Verbund geben, neben dem zu den konspirativen Wohnungen?
Ein Projekt beschäftigt sich zum Beispiel mit den Bildungswegen von Christinnen und Christen in der DDR. Da untersuchen wir, wie sich der Glaube auf die Bildungschancen und auf die Bildungswege dieser Gruppe ausgewirkt hat und welche besonderen Herausforderungen sie im atheistischen Staat zu meistern hatten. Ein anderes Projekt widmet sich den schreibenden Arbeiterinnen und Arbeitern und es erforscht, wie die Arbeiter in der DDR schreibend aktiv wurden, welche Themen sie behandelten, ja, und wie ihre literarischen Werke von der offiziellen Kulturpolitik beeinflusst und gefördert, aber auch unterdrückt wurden. Oder wir haben auch ein Projekt über die Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, die 1990 ihren Unterricht stark umstellen mussten. Wir fragen, wie sie das erlebt und gemeistert haben und wie sie diese Erfahrungen bis heute prägen, denn auch jetzt haben wir ja Zeiten mit großen Veränderungen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem breiten Themenspektrum und Sie betreuen jetzt innerhalb dieses Verbundes zwei Teilprojekte, richtig?
Ja, genau. Also das ist zum einen das Projekt Familienerinnerungen, das sich mit der Weitergabe von DDR-Erfahrungen innerhalb von Familien beschäftigt. Und seit 2022 dann auch das Projekt über konspirative Wohnungen des MFS und auch über alternative Räume in Erfurt. Und beide Projekte sind darauf angelegt, zu verstehen, wie die Vergangenheit in der Gegenwart nachwirkt und welche Spuren sie in der Gesellschaft hinterlassen hat.
Herr Herzog, Sie sind ja jetzt seit Ihrem Studium der Politikwissenschaft mit dem Projekt zu den konspirativen Wohnungen vertraut. Können Sie uns kurz erklären, was genau jetzt konspirative Wohnungen waren und wie sie auch vor allen Dingen funktioniert haben?
konspirative Wohnungen oder auch abgekürzt KWs genannt. Das waren in erster Linie geheime Treffpunkte bzw. Trefforte des MFS. Die Wohnungen dienten dazu vielfach, dass sich MFS-Offiziere mit ihren inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer sicheren und vertrauten Umgebung regelmäßig, also wöchentlich, alle 2 Wochen treffen konnten. Bei diesen Treffen, die sollten bestmöglichst in einer gemütlichen und ruhigen Atmosphäre stattfinden. Und dort wurden dann Informationen ausgetauscht und auch neue Anweisungen dann erteilt. Die Wohnungen an sich, die wurden entweder geheim vom MFS angemietet. Das waren dann oft Einzelzimmerwohnungen in den eher anonymen Neubausiedlungen. In den meisten Fällen stellten aber Bürgerinnen und Bürger ihr privates Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder auch das ehemalige Kinderzimmer zur Verfügung. Diese Bürger, das waren dann die sogenannten IMKs, das ist eine lange Abkürzung des MFS, das sind die sogenannten informellen Mitarbeiter zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens, und das ist so eine besondere Unterkategorie der IM. Und diese Bürger wurden auch erst nach einer längeren Überprüfung der Person und des Wohnumfeldes rekrutiert. Aber dazu kommen wir dann in einen der späteren Folgen, wie das alles dann vonstatten ging.
Frau Kuller, wie kam es denn eigentlich zu der Idee für dieses Projekt?
Die Idee stammt ursprünglich von meinem Kollegen Alexander Tumpfart, der auch die erste Phase des Projekts geleitet hat. Er wollte herausfinden, wie tiefgreifend das MFS für das alltägliche Leben der DDR-Bürger war, wie tief es eingedrungen ist, welche Methoden der Überwachung und Kontrolle dabei angewendet wurden. Konspirative Wohnungen waren eben ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das MFS und die Stasi das private Leben der Menschen infiltriert haben. Ich habe das Projekt von Anfang an mit ganz großem Interesse verfolgt und nach dem plötzlichen Tod von Alexander Tumpfart habe ich es dann auch sehr gerne übernommen.
Herr Herzog, Sie haben sich ja dann auf dieses Projekt beworben. Was hat Sie denn daran so fasziniert?
Ja, ganz einfach. Diese Vorstellung, dass normale Bürger ihre Wohnungen dem MFS zur Verfügung stellten, das fand ich von Anfang an besonders faszinierend, dass jederzeit bei mir in der Nachbarschaft sich das MFS hätte treffen können, bei meinen Nachbarn oder Nachbarinnen. Das finde ich bis heute immer noch irgendwie sehr faszinierend und beschauerlich zugleich. Es zeigt ja auch, wie weit das Netz der Überwachung der Stasi reichte, und zudem bietet das Thema aber auch viele interessante Anknüpfungspunkte, um zum Beispiel die Dynamiken von Macht und Kontrolle in autoritären Regimen zu untersuchen.
Seit dem letzten Jahr, also seit 2023, befindet sich das Projekt ja so in der zweiten Phase, in der Sie dann die ganzen Forschungserkenntnisse aus der ersten Phase auch mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Warum haben Sie sich denn genau für dieses Format von Radio und Podcast entschieden?
Ja, wir haben festgestellt, dass Radio und Podcast ein sehr zugängliches Medium sind, um ein breites Publikum zu erreichen. Die Menschen können die Folgen eben hören, wann es ihnen gerade passt, wann sie Zeit haben. Und wir können komplexe Themen auf eine verständliche und hoffentlich auch interessante Weise präsentieren. Und außerdem möchten wir auch einen Dialog mit der Bevölkerung anstoßen. Wir möchten Menschen aktiv in den Erinnerungsprozess einbinden.
In den Dialog treten, das ist sicherlich gerade bei so einem Thema ein ganz wichtiger Aspekt. Können Sie uns denn noch einen kleinen Ausblick geben, welche Themen in den kommenden Folgen noch behandelt werden?
Also in den nächsten Folgen werden wir detaillierter darauf eingehen, wie die IMs für die konspirativen Wohnungen, wer die eigentlich waren, wie das MFS sie rekrutiert hat und welche sozialen und psychologischen Mechanismen dabei eine Rolle spielten. Wir wollen uns aber auch beschäftigen mit den sogenannten Legenden, also mit den Tarn- und Deckgeschichten, die für die konspirativen Wohnungen erfunden worden sind. Und wir wollen beleuchten, welche Risiken und Konsequenzen damit für die Beteiligten verbunden waren.
Herr Herzog, können Sie noch mal kurz schildern, welche Herausforderungen es eigentlich in der ersten Phase, also in der Phase der Datenerhebung, gab und ja, was jetzt die Pläne für die zweite Phase sind?
Ja, eine der größten Herausforderungen war es, Interviewpartner und Partnerinnen zu finden. Viele der ehemaligen IMK sind aus verschiedenen Gründen nicht bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen oder mittlerweile schlicht zu alt oder auch schon verstorben. Wir hatten dann auch datenschutzrechtliche Probleme. Wir dachten, wir können die Menschen dann anhand der Akten dann auch kontaktieren. Da sind uns aber leider die Hände gebunden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und daher haben wir uns stärker auf die Analyse von den Stasi-Unterlagen und anderen historischen Dokumenten konzentriert. In der zweiten Phase möchten wir nun unsere Erkenntnisse daraus durch verschiedene Medien, einschließlich dieser Sendung hier, mit der Öffentlichkeit teilen und hoffen dann dadurch auch vielleicht auch nochmal ein Feedback zu kriegen aus dem Publikum. Vielleicht melden sich ja doch nochmal die ein oder anderen und geben uns vielleicht nochmal ihre Erkenntnisse und ihr Wissen an uns weiter. Das wäre sehr schön.
Akten durchforsten, das klingt jetzt erstmal relativ trocken, aber sind Sie vielleicht auf eine Geschichte gestoßen, die Sie vielleicht besonders bemerkenswert fanden und die Sie vielleicht auch jetzt hier schon mal mit uns teilen möchten?
Ja, wir haben uns ja über 500 Akten angeschaut und da sind einige bemerkenswerte Geschichten, manche lustige, aber auch traurige Geschichten dabei. Und sofort fällt mir da eigentlich eine eindrucksvolle Geschichte ein und die stammt von einer ehemaligen IMK, eine Frau, die den Fluchtversuch einer Nachbarin von ihr an das MFS weiterleitete. Die Nachbarin hatte dann für Absprachen mit ihrer Schwester das Telefon der IMK dann benutzt und jeder, der die DDR so ein bisschen kannte, der wusste, dass ein Telefon sehr selten war in der Bürgerschaft. Und die IMK hörte halt auch aus dem Nachbarzimmer die Gespräche mit und erzählte dem MFS alles in ihren wöchentlichen Treffen. Und die Nachbarin wurde dann auch schlussendlich beim Fluchtversuch mit ihren beiden Kindern dann auch gefangen genommen, ja.
Das klingt tatsächlich nach einer sehr tragischen Geschichte, gerade wenn man sich dann halt überlegt, welche Konsequenzen diese Verhaftung für die Nachbarin hatte und auch für alle anderen Beteiligten. Können Sie vielleicht noch mal kurz ein bisschen detaillierter darüber berichten, ja, welche Auswirkungen solche Ereignisse eben auf die beteiligten Personen haben konnten?
Ja, solche Ereignisse hatten tiefgreifende Auswirkungen auf alle beteiligten Personen. Für die IMK, also die Frau, die ihre Wohnung eigentlich immer zur Verfügung gestellt hatte, bedeutete die Situation eine tiefe Verstrickung, also noch tiefere als sonst, in den Überwachungs- und Kontrollmechanismen des Staates. Sie befand sich in einer Position, in der sie wahrscheinlich gezwungen war, das Vertrauen ihrer Mitmenschen zu verraten, was sicherlich auch bei ihr komplexe emotionale und soziale Konsequenzen hatte. Wenn wir uns mal in die Position hineinversetzen der Frau, auf den ersten Blick können wir uns das gar nicht so vorstellen, aber da sehen wir einfach nur die Täterin halt. Aber sie wusste ja nicht, ob und wie das Telefon vom MFS überwacht wurde und ob sie selber mit Konsequenzen rechnen musste, wenn sie die Informationen nicht hätte weitergeben können. Da will ich mich dann auch gar nicht in die Position, eigentlich am liebsten gar nicht hineinversetzen halt, wie ich mich dann entschieden hätte. Und natürlich auf der anderen Seite, die Nachbarin und ihre Familie, da war die Erfahrung mit absoluter Sicherheit traumatisch. Ja, sie erlebten ja nicht nur den Verrat durch jemanden aus ihrem näheren Umfeld, den sie vertraut hatten, sondern mussten ja auch mit den unmittelbaren und harten Konsequenzen einer versuchten Flucht aus der DDR umgehen und dann auch letztendlich ertragen. Die Verhaftung und die Trennung von der Familie und dann die Inhaftierung ja im Gefängnis, die hinterließen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tiefe Spuren bei den Leuten.
Ich glaube, die Geschichte macht ziemlich deutlich, wie massiv das MFS in das Privatleben von einzelnen Menschen eingedrungen ist und auch welche schwerwiegenden Folgen dies haben konnte. Welche weiteren Erkenntnisse haben Sie denn in Ihrer Forschung über die Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes gewonnen?
Ja, die systematische Überwachung des Netzes von IMs erzeugt natürlich ein Klima des Misstrauens und der Angst in der gesamten Gesellschaft. Wenn man auch heute noch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen redet, da berichten ja viele, dass sie in ständiger Furcht davor lebten, vor Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen oder auch sogar Familienmitgliedern, da die Furcht zu haben, verraten zu werden, nicht umsonst erzählt man sich da immer diese Geschichten, dass das MFS jederzeit hätte mithören können und dass man immer in der Öffentlichkeit auf alle Fälle aufpassen musste, was man sagt. Und dieses Gefühl der Unsicherheit und der ständigen Bedrohung hatte langfristige Auswirkungen auch auf die sozialen Beziehungen und das Gemeinschaftsgefühl. Und das sieht man jetzt auch nach dem Ende der DDR. Da kämpfen ja viele ehemalige Bürger immer noch mit den Nachwirkungen. Zum Beispiel sieht man ja, dass auch bis heute, dass in der ehemaligen DDR eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber staatlichen Institutionen anhält halt.
Frau Kuhler, welche Bedeutung hat denn diese Forschung für die heutige Gesellschaft?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, dass wir die Mechanismen der Überwachung und Kontrolle verstehen, die die Menschen, die das erlebt haben, ja bis heute prägen. Vielleicht noch wichtiger, indem wir die Geschichte und Erfahrungen der Betroffenen teilen. Damit fördern wir auch heute das Bewusstsein und die Sensibilität für die Gefahren, ja, von autoritären Strukturen und auch die Bedeutung von Freiheit und Demokratie.
Sie haben ja eben beide auch geschildert, dass Sie ja ganz aktiv das Publikum mit einbeziehen wollen und in den Dialog treten wollen und die ja, Forschung jetzt noch nicht abgeschlossen ist sozusagen und auch mit dieser Sendereihe ja auch ein breiteres Publikum erreicht werden soll. Was planen Sie denn oder wie planen Sie denn genau das Publikum in den Dialog zu holen?
Ja, wir wollen öffentliche Veranstaltungen machen und Diskussionsrunden organisieren, bei denen wir uns dann direkt mit den Menschen unterhalten können, ins Gespräch kommen können.
Das klingt auf jeden Fall nach spannenden Diskussionen. Das klingt sicherlich aber auch an der einen oder anderen Stelle nach emotionalen Diskussionen. Vielen Dank, Frau Kuhler und Herr Herzog, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch heute hier waren und Einblicke in die Forschung schon mal gegeben haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nachfolgenden Folgen hier innerhalb dieser Sendereihe und vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt.